Ich möchte heute ein Thema mit euch zusammen betrachten, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und dieses Lied, was ihr jetzt gerade gesungen habt, ist eine sehr gute Einleitung zu diesem Thema. Gott ist Liebe und aus seiner Liebe hat er uns zu sich gerufen und wir können seine Kinder sein. Gestern, als ich die Predigt vorbereitet hatte, war ich abends unterwegs mit einem Mitarbeiter von der Bibelmission und einem Missionar aus Moldawien. Und wir haben abends noch kurz zusammen gegessen und habe ich gesagt, ich habe von dir schon ganz viel gehört, kannst du mir noch ein bisschen von dir persönlich erzählen? Und dann sagt er, ich komme aus einer ganz großen Familie und ich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen in Kischinjow in der Gemeinde. Meine Geschwister waren alle ungläubig, ich habe 13 Geschwister und meine Eltern alle ungläubig, keiner ist gläubig. Und dann hat Gott ihn als Missionar im Norden, im Süden Moldawien, war er in eine ganz kleine Gemeinde und hat dort eine Gemeindegründungsarbeit mit Geschwistern zusammen gemacht. Die Gemeinde ist größer geworden und dann hat der Baptistenbund ihn gerufen, er sollte im Norden, da wo seine Heimat ist, soll dahin gehen und soll dort eine Gemeindegründungsarbeit weiterhin machen. Und sagt er, als wir dort angefangen haben zu predigen, hat Gott gleich am ersten Jahr zu Weihnachten sind 70 Leute zum Glauben gekommen. Und ich saß bei mir so und dachte, ich war überhaupt nicht da gewesen. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe mich mit ihm sehr gefreut, dass Gott seine Gemeinde baut, auch wenn wir nicht da sind. Hier sind wir da. Hier baut Gott mit uns Gemeinde. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Das war für mich so eine Bestätigung, dieses Zeugnis, dass Gott seine Gemeinde baut, auch wenn wir nicht da sind. Aber Gott hat auch uns zu sich gerufen und wir sind heute in seiner Gemeinde. Ich möchte einen Text zum Anfang einfach als Grundlage nehmen, der dieses Thema also bestätigt. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, dann hatte Jesus ihnen gefragt, was denken die Leute, wer ich bin? Und dann haben die Jünger viele Sachen erwähnt, was die Leute reden, so was Jesus ist. Und dann fragte Jesus zu ihnen, für wen haltet ihr mich? Und dann sagte Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, Vers 16. Und dann sagt Jesus zu Petrus, du bist glücklich, Simon. Das, was du jetzt gesagt hast, das hat mein Vater dir offenbart. Das kommt gar nicht aus dir, sondern das hat mein Vater dir ins Herz gelegt, auf deine Zunge gelegt, dass ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus in Vers 18, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Zwei Gedanken, die möchte ich erwähnen und dann möchte ich einfach diesen Gedanken aufbauen, dass Jesus baut seine Gemeinde. Ich will hier in keine theologische jetzt mit Petrus und auf diesen Felsen, aber ich sage einfach kurz, Petrus selbst bedeutet Stein. Aber Jesus sagt, ich will auf diesen Felsen, auf diese Aussage, die du gemacht hast, dass ich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bin, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde aufbauen. Und Jesus baut seine Gemeinde. Und dann gibt er eine Prophetie. Er gibt eine Prophezeiung voraus, was noch nicht geschehen ist. Und er sagt, die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Oder anders gesagt, der Tod, selbst die Macht des Todes, wird sie nicht besiegen können, die Gemeinde. Geschwister, und das, wenn wir das einfach für uns verinnerlichen, dann können wir einfach mit einer großen Dankbarkeit und Anbetung zur Gemeinde kommen und Gott anbeten hier. Weil er hat uns zusammengeführt. Er baut uns zusammen in einer Gemeinde und führt uns zu einem Ziel. Und Gott hat ein Ziel mit uns. Und ich habe mir einfach zwei Fragen gestellt, die ich mit euch in etlichen Punkten einfach beleuchten möchte. Welches Ziel verfolgt Jesus, um seine Gemeinde zu bauen? Und wie macht Jesus das? Welches Ziel verfolgt Jesus, um seine Gemeinde zu bauen? Und wie macht er das? Ich möchte den ersten Punkt, habe ich so beschrieben, Gott offenbart sich uns Menschen durch sein Wort. Das ist für uns nichts Neues. Wir hören das hier jeden Sonntag, jeden Mittwoch, wenn wir zur Bibelstunde kommen, wenn wir die Bibel lesen, Gott offenbart sich uns Menschen durch sein Wort. Und durch sein Wort ist alles geschaffen. Johannes erwähnt das im Johannesevangelium. Er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir aus 1. Mose lesen, dann sehen wir, Gott hat gesprochen und es wurde. Er hat es gesagt und dann war es da. Und das spricht von seiner Allmacht, dass sein Wort allmächtig ist. Und wenn er was sagt, dann geschieht das. Und wenn er was vorhergesagt hat, dann wird das auch so passieren. Und wenn er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dann baut er die. Auch wenn ich nicht dabei bin, dann baut Gott seine Gemeinde in Moldawien. Auch wenn du nicht dabei bist. Gott macht das durch seinen Heiligen Geist. Er hat das gesagt durch sein Wort und dieses Wort ist allmächtig. Nur bei uns Menschen, da hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Und bei Menschen hat er uns ihn ähnlich gemacht. Da hat er die ersten zwei Menschen gemacht. Und nachher später sind alle Menschen aus diesen entstanden. Und Gott hat uns gewollt als Menschen. Er will uns durch sein Wort, sagt Johannes, im ersten Johannesbrief schreibt er, was er in der Gemeinde schreibt, dieses Wort ist Leben. Und dieses Leben ist uns erschienen durch Jesus Christus. Dieses Wort, sagt er, ist Fleisch geworden in Jesus. Und Jesus kam und hat uns den Vater offenbart. Und dann sagt Johannes einen ganz interessanten Gedanken. Und er sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich habe ja zwei Fragen gestellt. Welches Ziel verfolgt Jesus, wenn er seine Gemeinde baut? Und wie macht Jesus das? Er spricht sein Wort. Er gab uns sein Wort. Und durch sein Wort hat er uns zusammengeführt in eine Gemeinschaft. Und wir haben die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und sein Ziel ist, dass wir eine vollkommene Freude erleben. Das ist das Ziel Jesu mit der Gemeinde. Den zweiten Gedanken, Jesus gab sein Leben aus Liebe zu uns. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit wir an ihn glauben, ewiges Leben haben. Nicht der Glaube rettet uns, sondern die Tatsache, dass Jesus Christus für meine und deine Sünde gestorben ist. Und das hat er aus Liebe zu uns Menschen getan. Damit er seine Gemeinde bauen kann, hat er sich gegeben als Opfer, damit wir können gerettet werden. Wenn wir diese Tatsache glauben, dann sagt er, hast du das ewige Leben. Gut, jetzt werden vielleicht etliche sagen, naja, das ist ja viel zu einfach. Aber so einfach macht Gott uns das. Wenn du diese Tatsache jetzt glaubst, dieses Wort glaubst, hast du ewiges Leben. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, der König, in 2. Könige Kapitel 5 lesen wir diese Geschichte. Das gab einen Heerführer eines Königs von Aram. Gott hat den Aramäern Sieg gegeben und Naaman, der Heerführer, der General, der war sehr erfolgreich. Aber er hatte eine Krankheit, er war aussätzig. Und bei ihnen in der Familie war ein Mädchen aus Samaria und dieses Mädchen war ein Dienstmädchen. Sie wurde da als Sklave hingebracht. Und jetzt hat sie in diesem Haus gedient. Und sie hat es mitbekommen, dass der Herr im Haus, dass er aussätzig ist. Und dann sagt dieses kleine Mädchen, sagt sie zu ihrer Herrin, zu der Frau von diesem General, und sagt sie, wenn der Herr das wusste, dass in Samarien gibt es einen Propheten, Und wenn der würde hier sein, der würde ihn heilen können. Dann spricht die Frau zu ihrem Mann und kurz gesagt, Naaman macht sich auf den Weg nach Samarien zu dem Propheten Elisa. Und viele kennen diese Geschichte. Und dann kommt Naaman dahin, aber er geht nicht gleich zu dem Propheten, sondern er geht erst zu dem König. Und der König zerreißt seine Kleider und sagt, ihr wollt wahrscheinlich Krieg mit uns, darum bist du zu mir gekommen und willst von mir was, was nur Gott kann. Und Elisa hört das und sagt, schickt einen Boten dahin und sagt, lass Naaman zu mir kommen. Nicht zu dem König, sondern lass ihn zu mir kommen. Und als Naaman dann zu ihm kommt, mit seiner ganzen Eskorte, Pferde und Geschenke, was er alles mitgebracht hat, als er da vor dem Haus Elisa stand, geht Elisa nicht mal raus, sondern er schickt seinen Boten und sagt, sag zu dem Herrn, er soll zu dem Fluss gehen und soll sich dort in dem Jordan 7-mal untertauchen. Und dann wird er geheilt werden. Naaman ist ganz zornig und sagt, ich dachte, der Prophet würde jetzt rauskommen und würde hier für mich beten, würde die Hände auf mich auflegen und dann werde ich geheilt werden. Sagt er, unsere Flüsse sind doch viel reiner als hier der Jordan. Hat der Prophet Elisa was Großes von ihm verlangt? Nein. Er hatte eine ganz einfache Sache von ihm verlangt. Er sollte nur zum Fluss gehen, sollte sich 7-mal untertauchen und dann würde er geheilt werden. Er sollte es glauben. Und er war sehr zornig und ist weggefahren. Dann sagten seine Knechten zu ihm, der hat doch nicht was Großes von dir verlangt, doch ganz was Einfaches. Warum glaubst du es nicht? Warum tust du es nicht? Mach es doch, versuch es. Und Naaman hört auf seine Knechte und er geht ins Wasser. Und da ist sein Stolz gebrochen, er ist demütig geworden. Er ging ins Wasser und hat 7-mal getaucht. Und als er dann zum 7. Mal aus dem Wasser rauskommt, lesen wir, er wurde heil. Er war heil. Seine Krankheit war gewichen. Geschwister, genauso ist das mit dem Glauben, was Jesus sagt. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Und wenn du das jetzt glaubst, wirst du heil. Werden dir alle Sünden vergeben. Und dann hast du das ewige Leben. Das ist der zweite. Jesus gab sein Leben aus Liebe zu uns, damit wir in seine Gemeinde hineingeführt werden, dass wir das ewige Leben haben. Drittens. Durch Gottes Vorsatz und Gnade werden wir hinzu in die Gemeinde geführt. 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt, Paulus schreibt an die Gemeinde oder an Timotheus, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Hier sehen wir das, wie Jesus es macht, uns für sich uns zu erretten. Er sagt, erstens, er hat uns errettet, er beruft uns, wie? Mit einem Ruf. Er sagt, kommt zu mir. Und das nicht aufgrund unserer Werke. Nicht auf dem, was ich vielleicht selber dachte, so wie Naaman. Oder wie ich mir das vielleicht vorstelle, so muss es sein. Sondern Gott ruft dich. Jeden Menschen einzeln von uns ruft Gott zu sich in seine Gemeinde. Er ruft uns in sein Reich. Was ist sein Ziel? Er will uns erretten. Er will uns Heil geben. Er will uns diese Freude geben. Er will uns seine Gnade schenken. Und das hat er sich vorgenommen. Vor aller Zeiten, so sagt uns dieser Text, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben würde. Das hat Gott sich vorgenommen. So einfach uns das zu machen, zu ihm zu kommen. In Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, als sei dann, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Gott zieht uns zu sich. Er sagt, komm. Zu jedem einzelnen Menschen in dieser Welt sagt die Bibel, das Wort, Gott durch seinen Heiligen Geist, sagt er zu uns, komm. Durch die Propheten. Heute durch Prediger, durch uns, sagt Gott, komm, durch uns als Gemeinde, zu jedem Einzelnen, wenn wir mit Menschen irgendwo in Verbindung kommen, dann sagen wir zu diesen Menschen, komm zu Jesus. Du brauchst nicht zu mir kommen, sondern zu Jesus. Jesus gibt dir Heil. Und was sagt Jesus? Und ich werde euch, wenn ihr gestorben seid, werde ich euch nachher auferwecken. Er wird uns auferwecken und dann werden wir bei ihm sein. In Johannes 6, 37 sagt Jesus, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich lese noch bis 40. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Hier er bestätigt nochmal diesen Gedanken. Er sagt, der Wille des Vaters ist das. Er zieht uns Menschen zu sich. Und Jesus sagt, wenn du mich gesehen hast als Sohn Gottes, bildlich jetzt, wir können Jesus nicht hier sehen. Jesus steht nicht hier, sondern der ist unsichtbar in unserer Versammlung heute da. Weil er das versprochen hat. Jesus sagt, ich werde bei euch immer sein, bis ans Weltende. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Jesus ist heute hier. Nur wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn nicht körperlich. Wir sehen ihn nicht physisch, so wie wir uns gegenseitig sehen. Aber wir sehen ihn durch das Wort. Geistlich sehen wir, Jesus ist heute in dieser Versammlung. Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, mit deinen innerlichen Augen, du dich mich vorstellen kannst und das verstehen und hörst diese Worte, dann musst du das, wenn du das glaubst, dass ich das aus Liebe für dich getan habe, dann hast du ewiges Leben. Und ich werde dich zum Schluss auferwecken und du wirst bei mir in deiner Herrlichkeit sein. Der Vater zieht, Jesus bewahrt und er wird uns auferwecken am letzten Tage. Viertens, wir sind berufen, um Jesus ähnlich zu werden. Das ist das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde. In Römer 8, Vers 28 und 30, ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er auch sie gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Oder die Schlachter übersetzt das so, die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das ist ein ganz starker Ausdruck. Er hat uns berufen, er hat uns gerecht gesprochen und er verherrlicht uns Menschen. Warum? Weil sein Ziel ist das, dass wir in seinem, unserem Wesen ihm ähnlicher werden. Jesus ist das Beispiel, das Bild, wo er uns hinzieht, wo er uns hinführt, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir Sachen ablegen und Neues immer anziehen. In einem Prozess der Heiligung. Das ist seine Berufung. Und er hat uns in ihn gerecht gesprochen. Paulus sagt, zu diesem Dienst bin ich berufen worden. Er sagt, in Titusbrief erwähnt er das. Und er sagt, ich bin ein Diener Jesu Christi. Ich bin ein Apostel des Herrn und ich bin zu diesem Dienst berufen worden. Ich habe den Auftrag, den Menschen, die Gott durch seinen Glauben erwählt hat, ihm nachzufolgen, dass sie in der Heiligung, in der Wahrheit wachsen, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Und sein Ziel ist das, dass wir ihm ähnlicher werden, weil wir eine Hoffnung des ewigen Lebens haben. Geschwister, wenn man diese Gedanken sich in sich vertieft, dann staunt man über die Größe Gottes, was Gott mit uns Menschen, mit seiner Gemeinde macht. Wie er uns zu sich in seine Gemeinde hineinstellt. Und er verwandelt uns. Ich habe mit einem ganz jungen Mann gesprochen. Er ist mit 17 Jahren Als er in der Jugend war, ist er von der Gemeinde, ist er nicht mehr zur Gemeinde gegangen. Hat aber die ganze Kinderstunde miterlebt, die ganze Teenie-Kreis, und dann kam er zur Jugend und dann ist er von der Gemeinde weggegangen. Hat einfach in der Welt gelebt. Ein ganz schlimmes Leben gelebt. Ganz viele Sachen gemacht, die Gott überhaupt nicht wohlgefällig waren. Und Gott hat zu ihm geredet, immer wieder. Durch bestimmten Umständen hat er immer wieder zu ihm geredet. Er ist in Verbindung mit dem Gesetz gekommen. Er ist Autounfall gekommen. Alle möglichen Sachen erlebt. Und Gott hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Er hat immer wieder zu ihm gesprochen. Und mit 30 Jahren, nach 13 Jahren, hat Gott mit ihm Geduld gehabt und hat immer wieder zu ihm gesprochen. Und nach 13 Jahren hat er sich bekehrt, hat er sein Leben Jesus gegeben. Sagt er, ich hatte Fragen, warum so viel Streit ist in dieser Welt und warum so viel Streit ist unter Menschen, auch unter Gläubigen. Und er sagt, als ich mit dieser Frage zu einem Evangelisten ging, zu einem Prediger ging, dann hatte der die Bibel aufgeschlagen, das Wort gelesen und dann sagte er, auf einmal verschwand meine Frage und Gott hat mir vor Augen geführt, wie ich in Wirklichkeit bin. Und dann sagt er, durfte ich auf Knien fallen, ich durfte mein Leben Jesus geben. Geschwister, ich war nicht da. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass dieser Mann zum Glauben kam. Und keiner von uns ist da gewesen, weil er kommt aus einer ganz anderen Gemeinde. Der kommt nicht von hier. Und das macht Gott. Gott baut seine Gemeinde. Gott ruft Menschen. Er zieht sie zu sich. Er stellt uns in eine Gemeinschaft, damit wir hier wachsen und Jesus ähnlicher werden. In Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9 bis 12, schreibt Apostel Paulus, er hat uns seinen Plan wissen lassen. Das, was ich hier jetzt gesagt habe, das ist sein Plan. Das ist der Plan Gottes. Gott baut seine Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Der Tod hat keine Macht über seine Gemeinde und die wird bis zum Schluss bestehen und Gott wird bis zum Schluss Menschen zu sich rufen und diesen Plan hat er uns wissen lassen. Epheser 1, Vers 9 bis 12 lese ich. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er so hatte er sich vorgenommen. Und er hat es beschlossen, durch Jesus Christus es zu verwirklichen, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf Erden ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Ich habe davor gesagt, er hat uns berufen, er hat uns gerechtfertigt, er hat uns verherrlicht. Warum hat er uns verherrlicht? Warum? Entschuldigung. Warum beruft Gott uns? Warum spricht er uns gerecht? Warum vergibt er uns die Sünden? Weil das sein Plan ist. Und er hat ein Ziel. Sein Ziel ist es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind. Indem, dass wir in sein Bild, in Jesu Bild immer weiter uns hineinversetzen und ihn immer mehr ähnlicher werden. Und wenn wir in sein Bild immer ähnlicher werden, sind wir zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Damit wir als Menschen Gott verherrlichen hier auf dieser Welt. Gott tut das, Gott macht das, weil er das sich vorgenommen haben. Und er sagt das, er sagt, und das alles unter einem Oberhaupt. Jesus ist das Haupt des ganzen Universums. Nicht nur, er ist nicht nur der Herr der Gemeinde, sondern er ist der Herr über alle Könige und über alle Herrscher dieser Welt und über alles, was in dieser Welt ist, ist Jesus der Herr. Auch wenn eine Katastrophe passiert, lässt Jesus es zu, dass sowas passiert, wie wir jetzt in diese Woche Nachrichten gehört haben mit den Präsidenten von Polen in Russland, ein Absturz von Flugzeug. Gott lässt das zu. Nur wir wissen nicht, warum. Warum so eine Katastrophe passieren sollte. Warum so viel Leid auf ein Land kommt, wo der Präsident genommen wird und die Menschen trauern. Wenn man sich diese Gesichter anschaut, wie viele Familien sind betroffen? Nicht nur der Präsident, sondern wie viele Familien sind betroffen, die ihre Kinder verloren haben, vielleicht ihre Eltern verloren haben. Aber Gott lässt das zu, auch in so einer Katastrophe. Jesus ist Herr über das ganze Universum. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Hier passiert nicht alles zufällig, so wie es passiert, sondern das passiert alles nach einem Plan Gottes. Gott hat einen Plan mit uns. Auch sogar, wenn Kriege passieren, Naturkatastrophen passieren, Gott hat einen Plan dadurch. Er will uns was sagen. Nur wir mussten offen sein für das Reden Gottes. Was möchte Gott uns sagen? Geschwister, das ist keine Gerichtsbotschaft oder kein Gericht, was ich jetzt sage, sondern das ist einfach, Gott mahnt uns und er will haben, dass wir unsere Augen öffnen auf die Welt, was heute um uns herum passiert. Und Jesus ist der Herr des Ganzen. Und wenn wir uns das vor Augen führen und sagen, Jesus, du bist der Herr, nichts passiert in dieser Welt ohne deinen Willen, dann können wir sagen, wie allmächtig ist Gott. Und ich darf mich in deine Hand legen, wie ein Kind werden und mich dir ganz anvertrauen. Welches Ziel hat Jesus mit seiner Gemeinde? Wir lesen in 1. Korinther 15, Verse 20 bis 28, die möchte ich mit euch noch lesen. Ist ein bisschen längerer Abschnitt. Wir sind jetzt gerade nach dem, wo wir Ostern gehabt haben. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und er lebt. Er ist nicht bei den Toten geblieben, sondern er lebt. Und diese Begebenheit spricht davon, dass Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Und 1. Korinther 15, Verse 20 bis 28 lese ich. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er, der Erstling, der entschlafen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er unter seine Füße unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird er auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das Ziel seiner Gemeinde ist, die Gemeinde als eine Braut vorzubereiten zu dieser Hochzeit des Lammes. Lesen wir in Offenbarung 19, die Verse 7 bis 9. Da spricht die Bibel von einer Hochzeit des Lammes, wo die Braut zu Jesus Christus geführt wird. Und diese Begebenheit von dieser Auferstehung der Toten spricht auch davon. Das ist ein Zusammenhang. Er sagt, wir werden sterben. Menschen sterben täglich. Jeden Tag, jeder Stunde sterben Menschen. Statistisch gesehen sterben jeder Stunde 35.000 Menschen in dieser Welt. Jede Stunde, wenn wir eine Stunde jetzt im Gottesdienst hier zusammen sind, sind 35.000 Menschen gestorben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Geschwister, und diese Stelle, dieser Bibeltext sagt, dass die Menschen werden alle auferweckt werden. Erstes ist Christus, er ist schon gestorben, ist auferweckt worden und er lebt. Und wenn die Zeit kommt, dann werden auch wir lebendig gemacht werden. Wenn wir gestorben sind, werden wir wieder zum Leben auferweckt werden. So sagt uns dieser Text. Dieser Text sagt aber noch mehr. Er sagt, die Herrschaft liegt bei Christus. Jesus ist der Herr des ganzen Universums, was wir auch schon davor gesagt haben. Und er wird alles, jede Macht, jede Gewalt und sogar den Tod, wird er zu den Füßen Jesu bringen, vor seinem Thron. Und dann passiert ein großes Ereignis. Die Gemeinde, die Braut Christi, die wird vereint werden mit Jesus. Die Hochzeit des Lammes findet statt. Und dann werden wir in Christus, so wie wir jetzt schon im Glauben an ihm sind, zu ihm gehören, wird er uns mit ihm vereinen. In einem sein. Und dann wird er das alles, sagt uns dieser Text, und er wird alles unter zu den Füßen Gottes legen. Und dann wird Gott alles in allem sein. Das ist das Ziel mit der Gemeinde. Geschwister, wir haben uns die Frage gestellt, welches Ziel verfolgt Jesus, um seine Gemeinde zu bauen? Wie macht Jesus das? Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nicht wir bauen seine Gemeinde, sondern er baut seine Gemeinde. Wir sind nicht überall da, wo Menschen sich bekehren. Und wir sind nicht überall da, wo Menschen in der Heiligung wachsen. Gott zieht sie. Gott beruft diese Menschen. Gott gibt Menschen ewiges Leben durch den Glauben. Wenn du das glaubst, hast du das ewige Leben. Sein Ziel ist es, dass wir durch seine Gnade gerettet werden, gerechtfertigt werden, dass wir vor ihm verherrlicht werden, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit sind. Und dann zum Schluss haben wir gelesen, dann wird die Hochzeit des Lammes stattfinden, wo wir mit ihm vereint werden, wie ein Bräutigam mit einer Braut. Und dann sind das nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Ehepaar. Das ist eine Familie. Und so werden wir dann mit Jesus eins sein. Und das wird alles Gott zu Füße legen. Und dann wird Gott alles über alles sein, so wie es von Anfang in seinem Plan war, in seiner Vision war, was er gesehen hat. So hat er sich das vorgestellt. Und heute lädt Gott Menschen ein. Er zieht Menschen zu sich und er ladet auch dich ein. Jeden Einzelnen von uns heute, der hier ist, den lädt Gott ein in diese Gemeinschaft mit ihm. Und der Herr möge euch segnen. Amen.